Bakterien beteiligt als erstes. Die Bakterien fressen die leicht abbaubaren oder die leicht löslichen Nährstoffe, die dann noch frei freigesetzt werden, tun sich durch das sehr stark vermehren und tun das Material veratmen, sozusagen. Sie leben von dem. Geben durch das auch die Temperatur ab. Und durch das, dass sich die Bakterien so stark vermehren und all das fressen und immer Temperatur abgeben, wird der Kompost heiß. Warm bis heiß. Er kann 60, 70 Grad heiß werden. Durch diese Temperatur tut er Unkrautsamen abtöten, zum Teil. Und tut die Bakterien, die Temperatur erzeugt haben, ebenfalls abtöten. Also die tun sich quasi selber wieder abtöten. Der wichtige Grund, dass die Temperatur allerdings wieder zusammenfällt, ist das, dass die leicht löslichen Nährstoffe, die Bakterien gefressen haben, einmal aufgefressen sind, aufgebraucht sind. Und dann fällt die ganze Population von Bakterien zusammen und die Temperatur sinkt wieder. Und dann kommen andere Tiere zum Zug. Dann kommen dann Kleintiere, also Käfer, Springschwänze, Käfer, Würm, kommen zum Zug. Die fressen auch wieder und schliessen wieder Zellen auf, die nachher gleichzeitig auch wieder Bakterien fressen können. Also das ist ein Durcheinander von Fressen und von gefressen werden. Und
catch.
Und dann sind einfach die organischen Substanzen, die werden dann, sind irgendwann einmal durch ein Bakterium durch oder ein Käfer- oder Wurmmagen durch. Und am Schluss kommt Humus raus und baut sich Humus auf. Das sind auch wieder verschiedene Prozesse. Einerseits entsteht im Magen von einem Regenwurm entsteht Humus. Und andererseits entsteht er auch außerhalb durch das Zusammenwirken von diesen verschiedenen Abbauprodukten, von all diesen Tieren, die da rumfressen und so. Der Grund, also was es für die hohe Temperatur oder beziehungsweise für Bakterienvermehrung braucht, das ist einerseits genug Feuchtigkeit und andererseits genug Luft. Ohne die beiden Sachen können die Bakterien nicht leben, beziehungsweise sich nicht fortpflanzen und dann passiert keine grosse Verrottung. Darum muss man den Kompost von Zeit zu Zeit, sagen wir alle zwei Monate, umsetzen, damit die Zonen, wo all Luft quasi aufgebraucht ist und zusammengepappt ist und durch das Zusammenpappen keine Luft mehr dazukommt, muss man ein bisschen auseinanderschütteln, wieder neu ansetzen, dass dort wieder Luft dazu kann. Und sobald da wieder Luft ist, fangen sich die wieder an zu vermehren.
Also dann sind das zweistufige Prozesse. Wenn man dann das umsetzt, dann fängt das nochmal an.
Ja, dann heisst es wieder. Ja.
Mhm. Und der ganze Prozess kommt nochmal in Gang.
Ja, der kommt dann sogar dreimal in Gang, wenn man es umsetzt.
Also mit jedem Umsetzen tut man das eigentlich wieder starten.
Ja. Gut, das hat dann schon ein Ende. Das flacht schon ab mit der Zeit, weil es gibt immer mehr von diesen leichtlöslichen Nährstoffen, die umgesetzt sind in schwerlösliche Humusstoffe, die man ja wünscht eigentlich, die schwerlöslichen. Und das wird dann natürlich nicht mehr gerade aufgefressen.
Also Sie haben auch noch davon geredet, dass man den Haufen ja noch weiter pflegen muss. Dass man muss auf der einen Seite Feuchtigkeit zuführen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man den auch schützen muss vor Feuchtigkeit. Also wenn man jetzt in einer langen Regenperiode drin ist, wo es einfach immer in den Verrottungsprozess reinregnet, dann kann man vorstellen, dass man schützen vor Regen muss.
Ja.
Dass man auch vielleicht schützen vor Wind.
Ja, also das ist beides sehr wichtig. Dass man dann, wenn es jetzt zum Beispiel viel Gartenabfall drin hat, dann ist er eher zu trocken. Nur in diesem Fall muss man überhaupt da mal gießen oder so etwas. Normalerweise in der Stadt, wenn sie viel Küchenabfall haben, dann ist er eher immer zu feucht. Also muss er immer geschützt werden vor Regen. Am Anfang, wenn er umgesetzt ist und die Temperatur ruhig geht, dann wird durch die hohe Temperatur sehr viel Wasser verdunstet. Und das Wasser ist günstig eigentlich, wenn das noch weg kann. Das heisst, wenn man ihn gerade von Anfang an nach dem Umsetzen zudeckt, mit einem Plastik beispielsweise, kondensiert alles das Wasser wieder und geht wieder rein. Und dann hat es zu viel drin.
Und dann bleibt es zu feucht.
Ja, also ist es günstig, wenn man unmittelbar nach dem Ansetzen, vielleicht zwei Wochen lang oder ein oder zwei Wochen lang, das muss man auch noch ein bisschen aufs Wetter schauen, den Komposthaufen nicht abdeckt. Aber nachher sollte man ihn abdecken. Und im Winter sollte man ihn sowieso abdecken.
Haben Sie die gleichen Erfahrungen gemacht im Garten oder muss man dort noch auf andere Sachen achten?
Ja, nein, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ja Gitter zwei,
ja,
wo ich den Kompost drin habe. Und der ist natürlich so der Luft ausgesetzt, dass ich dann eher Mühe habe, dass er mir stark austrocknet, am Rand noch. Dann tue ich aber den umschaufeln. Ich nehme ihn dann raus und tue ihn auf den Haufen. Und dort wird er dann, da kommen die trockene Teil vom Kompost kommt wieder unter das Ding hinter und der Pfüchte und wird so. Und den lasse ich dann liegen. Dann will ich ihn, ich will sagen, ich tue ihn im Herbst raus, tue ihn auf den Haufen. Ich lasse ihn den Winter über, lasse ich ihm Schnee und der Kälte ausgesetzt. Und dann auf der Frühling, wenn ich ihn dann verwenden will, dann tue ich entdecken, dass er mir gewisse Dinge bekommt, dass er also trocken bleibt, dass er nicht zu nass ist. Und dann ist er wunderbar zu verschaffen. Die Erfahrung habe ich gemacht. Damit. Nicht, es gibt auch derjenigen, die zum Beispiel die Gitter mit einem Plastik
auslegen,
wo gelochert ist, wo Luft zukommt. Es tut die Feuchtigkeit besser zusammenhalten, es ist dann weniger ausgesetzt. Jetzt, ich gebe nicht so viel auf das, he? Muss sagen. Dann, ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass eben einmal käsig wird und zu nass ist, die Dings im Kompost drin. Jetzt, Herr Huber, Sie haben...
Ja, vielleicht, noch? Ich will da noch sagen, dass man da wieder ganz deutlich muss den Gartenkompost und den Küchenabfallkompost, ja, auseinanderhalten. Im Gartenkompost kann ich mir gut vorstellen, dass man mit dieser schwarzen Lochfolie das machen kann, weil er nicht zu feucht wird. Oder eher nicht zu feucht, ja, wird. Aber mit Küche würde ich das gar nicht empfehlen.
Weil das sowieso zu feucht ist. Zu viel Feuchtigkeit, ja, sich...
Also wir empfehlen so einen Jutenstoff auseinander zu tun, aussen am Gitter, einfach als Sichtschutz, ja, und dass der Wind vielleicht nicht gerade so voll durchblasen kann.
Ja, ja.
Aber mehr,
ja,
eigentlich als Sichtschutz.
Mhm. Mhm.
Also wir haben zum Beispiel so einen alten Rollladen drumherum.
Ja, das ist
das
auch
gut. Ist auch
zum Beispiel, ich schaue immer, dass aussen ein bisschen satt ist am Gitter. Das tue ich mit dem Spaten, kann ich das zusammenstoßen, so weit. Ich tue nicht davon trampen, dass er zusammenbläst wieder so. Aber dass aussen gut geschlossen ist, dass man nicht zu stark und zu weit innen austrocknet. Und dort habe ich also gute Erfahrung gemacht. Ich habe auch das schon gemacht, muss ich sagen. Was ich niemandem empfehlen will. Ich habe es einmal gemacht und habe mir es dann nachher überlegt, dass das verhebt ist. Ich habe das Gitter weggenommen und habe die trockenen Teile angezündet. Die sind wunderbar verbrannt. Aber eben die Kleinlebewesen, die leiden dann auch nicht drunter. Ja. Das ist also nicht ganz geschickt von mir. Aber es ist schnell behoben gewesen, was trocken war.
Sie tun da gerade noch etwas anschneiden wegen dem Anzünden. Also man hat ja heute zum Teil auch wieder Asche, die anfällt im Haushalt. Tut man den auch drauf?
Sie können alles drauf tun, ja, Asche. Ja. Also was man im Garten verbrennt, ist ja meistens Holz. Aber, oder Holz oder Holzkohlen. Und das lässt sich ja gut verbrennen. Aber so zum Beispiel Brücke und Dingsasche. Brücke-Asche hauptsächlich würde ich nicht empfehlen. Das kann vielleicht der Huber eher rauskommt.
Ja, das würde ich auch nicht empfehlen.
Das nicht
einmal nicht so in grossen Mengen.
Ja, ja.
Also überhaupt, Aschen ist halt sehr salzhaltig, ist ein Konzentrat von Mineralsalz. Und in allzu hohen Konzentrationen würde ich das auch nicht empfehlen.
Ja, ja. Aber so Prozizotiten mal.
Ja, also
sag mir, die Leute aus meinen Händen heim und da so am Samstag brötelt, dann fällt ja, ich weiss nicht, vielleicht alle zwei Monate mal so ein
ja, das ist also nur in dem Ausmaß. Das hat ja keinen grossen Einfluss.
Eben, das könnte man drauf tun. Vielleicht nicht die, die mit Holz heizen und das...
Das, was aus Holz entstanden ist, das noch eher.
Ja,
das
aber dort bin ich ein bisschen sparsam damit umgehen, die Holzheizungen hätten.
Eben, aber nicht wie man im Garten selber tut man gewöhnlich das verbrennen. Wir haben meistens Holz, wo man Dings grillieren oder
bräten. Ja, eben, aber das ist auch wenig.
Also, das ist auch nicht viel.
Eben. Man kann vielleicht sogar jetzt bei einem so einem Stadtkompost das Steinmehl, das ich vorhin empfohlen habe, ersetzen
mit
der Asche.
Ah, ja.
Wenn das möglich, also wenn man so viel Asche hat.
Ja.
Jetzt vielleicht noch ganz einen anderen Fragenkomplex. Wir haben den in der Einführung angetönt, das ist der Torf. Also Torf gegenüber dem Kompost. Wir plädieren jetzt da natürlich eindeutig für den Kompost, aber ich will vielleicht noch darauf zurückkommen, auf den Torf. Ich habe es zwar ganz kurz gestreift, warum kein Torf meiner Ansicht nach. Wie stellt sich da der Fachmann dazu, Herr Huber?
Also auf Dorf kann man, wenn man genug Kompost hat, ohne weiteres verzichten. Im Hausgarten, Schrebergarten. Es gibt im Erwerbsgartenbau dort schon noch Unterschied, dass man spezielle Kulturen muss auf saurem Boden anziehen und dort man einfach noch kein Produkt hat, wo so sauer ist wie Dorf und so günstig vor allem. Aber für den Hausgarten kann man Dorf mehr als ersetzen durch Kompost. Weil der Kompost, der hat viel schwer abbaubare Humusstoffe. Also ein Durhumus, der den Boden verbessert, der nachher das Wasser besser kann aufnehmen und auch wieder besser abgeben und auch noch sonst Vorteile hat. Hingegen Dorf, das in einem aktiven Boden verschwindet, Dorf innerhalb von 1 bis 2 Jahren wieder. Und dann können sie wieder neue einschaffen. Weil das ist ein grundsätzlicher Unterschied ist, dass Dorf ist zwar organische Substanz, aber ist völlig tot. Da hat es kein Lebewesen drin. Hingegen Kompost, das ist eine lebendige Substanz. Das tut also den Boden bereits anregen, wenn man es nur drauf tut, kommen da schon Lebewesen drin. Ja. Und beim Dorf ist es umgekehrt. Dort müssen die Lebewesen vom Boden zuerst den Dorf besiedeln.
Ja. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
Ja, das ist schon so, wie der Herr Huber sagt. Ich bin absolut nicht dafür für Dorf. Nicht, wir haben zum Beispiel auf unserem Gebiet, auf der Landschaftsgärtnerei, müssen wir das schon verwenden dürfen, wenn frisch gepflanzt wird. Gerade speziell, was solche Kalkflieger sind, da müssen wir Dorf verwenden zum Pflanzen. Aber in einem Garten, in einem Schrebergarten oder Hausgarten, können Sie also ruhig auf den Dorf verzichten. Denn ein guter Kompost ist nie zum Ersetzen mit Dorf. Das gibt es gar nicht. He? Und es ist auch, heute haben wir zum Beispiel, ich das noch sagen, wir haben sehr viele Schäden mit den Breitmaulrisseln, die vorkommen heute. Und man schreibt das dem zu, dass der sehr wahrscheinlich mit dem Dorf vom Norden oben runter eingeschleppt worden ist. Denn wir haben heute, überall ist der heute vertreten. Mit diesen Fraßschäden kann man das überall feststellen. Er hat ein ganz eigenes Bild, Fraßbild seiner Dings. Nicht, wir haben den heute. Früher hat man ihn, ja, am Anfang hat man ihn speziell in den Rodo-Dings rein, in den Moorbeetpflanzen hat man ihn rein gehabt. Und heute haben sie ihn praktisch überall. Ich konnte das feststellen.
Also auch von daher?
Und der ist nämlich nicht mehr zum Beseitigen. Da müssen sie chemisch vorgehen.
Ja, das
sonst kommen sie gar nicht mehr zu Gang damit.
Das wäre gar nicht in unserem Sinn. Also lieber zurück zum Kompost. Wir machen, bevor wir zu unserem dritten Frageblock kommen, machen wir noch ein bisschen Musik. Und zwar gehen wir da mit der Arbeit wieder zurück in die Schweiz. Huber hat uns vorher sehr eindrücklich und anschaulich dargelegt, wie der Verrottungsprozess zu verstehen ist. Jetzt, wie lange dauert eigentlich so ein Prozess?
Das hängt eigentlich wieder genau von den gleichen Sachen ab, ob immer genug Feuchtigkeit und genug Luft vorhanden ist. Das heisst, ob genug umgesetzt wird. Bei so einer Mietenkompostierung, wie wir sie empfehlen, alle 2 Wochen Sammelliter leeren auf den gleichen Haufen und nachher alle 2 Monate Mieten umsetzen, geht das 6 bis 8 Monate, bis man einen nahezu reifen Kompost hat. Also es ist schon noch nicht so, dass er vollständig reif wäre. Aber so einen halbreifen Kompost kann man schon für fast alles verwenden. Lediglich, wenn man ein Triebbeet hat und dort drin, wo die feinen Kompost verwenden, dann sollte man vollständig reifen Kompost verwenden. Aber so zum auf den Garten sonst tun, wo man anpflanzen kann, lässt sich durchaus auch ein halbreifen Kompost, also nach 6 bis 8 Monaten ohne weiteres verwenden. Wenn Sie ihn gut pflegen in dieser Zeit, ist er in 8 Monaten sogar reif.
Ja, wir haben ja sonst, wir haben ja immer in dieser Regel haben wir das gehandhabt, dass in einem Jahr der Kompost im Freiland kann ohne Bedenken angewendet werden. Also da können Sie für alles brauchen. Ja. Wenn Sie aber für Ihre Töpfe oder für Ihre Kistlinien, müssen Sie 2-jährigen Kompost nehmen. Nicht der, der dann schon total verrottet ist, der dann keine Säure und kein Nichts mehr in sich hinein hat. Das war die Regel, die wir früher gehandelt haben und wo man auch heute nur gut fährt damit.
Aber was erkennt man dann zum Beispiel die Reife, also die verschiedenen Stadien von Reifen?
Das ist nicht so einfach. Also, wenn man einen ganzen Kompost vor sich hat, dann kann man da mal reinlangen und ein bisschen schmecken an dieser Erde. Das ist, da muss man ein bisschen das Gefühl haben. Mit der Zeit kommt man das über und ein Fachmann kann das dann schon ziemlich gut sagen, ob der reif ist. Dann kann man es der Farbe auch noch ansehen. Wobei voran beim Geruch muss ich vielleicht noch sagen, nach was das er schmecken sollte. Er sollte nach Walderde schmecken. Das ist so ein guter. Das ist vielleicht dann etwas, wo man ein bisschen darauf gehen kann. Dann sollte er ziemlich dunkel sein, nahezu schwarz. Also auf die Farbe kann man auch noch gehen, weil je mehr Humus, desto dunkler wird er. Humus
der brunsmige Zustand sollte er haben.
Ja, so
körnig. In den Händen.
Und Einzelteile sollten nicht mehr erkennbar sein, also beispielsweise Zitrusfrüchte oder Brot oder irgend so etwas. Da muss man vielleicht wieder einschränken. Eierschalen, die kann man noch sehen. Man sollte die am Anfang ein bisschen verdrucken, ein bisschen verbröseln. Aber die Teile sieht man auch nach einem Jahr noch. Aber das macht nichts. Und dann gibt es noch mal eine Möglichkeit, um den Test ein bisschen genauer zu machen. Man kann einen Kressetest machen.
Ja, den habe ich schon gehört, ja.
Man nimmt möglichst aus allen Teilen vom Kompost nimmt man ein bisschen, tut sie in eine Saatschale rein, tut Kressensäen drauf. Die Kresse läuft sehr schnell auf. Und wenn das innerhalb von 5 Tagen aufgelaufen ist und nachher wartet man noch eine Woche oder 2 und wenn dann die Pflanze schön grün ist, gut wächst und wenn man sie rauszieht, eine weisse Wurzel hat, also nicht etwa so eine halb dunkle oder eine abgefaulte, dann kann man annehmen, dass er reif ist.
Und sonst wäre der Kresse, glaube ich, hier gelb in den Blättchen.
Ja, also er kann schon einen Auflaufschaden haben, dass er also nicht innerhalb von 5 Tagen kommt. Schon das deckt, kann es klemmen, dann weiss man es am frühesten. Aber er kann auch kommen und nachher später ein bisschen gel werden. Das kann er auch, das sollte er eben auch nicht. Und zudem sollte man auch noch die Wurzeln anschauen.
Also das ist ja ein einfacher Test, ich glaube, das kann auch ein ungeübter Gärtner machen, um beurteilen, ob sein Kompost jetzt reif ist. Jetzt haben wir also den reifen Kompost und den tun wir jetzt in Beet. Gibt es da Pflanzen, die vielleicht, Sie haben vorher angesprochen, es gibt Pflanzen, die reifen Kompost brauchen und es gibt Pflanzen, die den reifen nicht so, oder wo nicht so reifen Kompost nicht vertragen. Wo ist da die Grenze? Also gibt es da ganze Gruppen von Pflanzen, wo man kann sagen, die brauchen reifen Kompost oder die brauchen nicht so reifen Kompost?
Also im Saatbeet, oder überhaupt im Beet, wo man ansäet, dort sollte man nur reifen Kompost, nur ganz reifen verwenden. Weil Keimlinge sind sehr empfindlich. auf so Restsäuren oder was auch immer noch für Stoffe drin sind in einem nicht ganz reifen Kompost. Eine zweite Gruppe, könnte man vielleicht sagen, dass Pflanzen, die hauptsächlich Mineralerde brauchen, dass die Kompost nicht so gut vertragen. Also geben sie das nicht gerade Kakteen mit, beispielsweise. Und sonst kann man eigentlich ja, höchstens noch sagen, dass bei Pflanzstellen, so junge Salate, in Pflanzstellen vielleicht nicht gerade unreifer Kompost verwendet wird, sondern dort auch reifen, also weil das auch noch junge Pflanzen sind. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob es spezifische Pflanzen gibt, wo da besonders empfindlich sind.
Das ich kenne also auch keines. Wenn der Kompost gesund ist, ist er sicher verträglich für jede Art Pflanze. Nur was also solche sind, wie man eben sagt, Morbid, die einen grossen Säuregehalt verlangen, da kann man natürlich alleine mit Kompost nicht auskommen. Nicht?
Da, kommt eben dann, da kann man also sagen, dass man den reifen Kompost...
Muss Moorerde dazukommen, nicht, wo eben praktisch eigentlich... Es gibt nur spezielle Dünger dann dafür, für die Moorbeetpflanzen, weil ja die Moorerde an und für sich eigentlich so nährstoffarm ist. Da gibt es dann so einen speziellen kalkfreien Dünger, den man dann dort verwenden kann.
Aber sonst kann man eigentlich sagen, dass man den Kompost ja durch immer wieder kann auf die Beete
ausbringen. Den kann man immer verwenden. Gut, er muss eben, wie gesagt, wie der Herr Huber schon gesagt hat, der Verrottungsprozess muss sehr gut vor sich gehen, auf einer gesunden Basis, und dann können Sie den überall verwenden.
Jetzt der Kompost, den man nicht braucht, weil man einfach jetzt so einen grossen Haufen hat, dass man nicht kann aufbrauchen, sollte man den irgendwie schützen, auch vor Wind und Wetter, oder kann man den einfach liegen lassen, bis er dann gebraucht wird?
Also ich würde ihn auch schützen vor Regen vor allem, dass er sich nicht allzu stark vollsaugt mit Wasser. Wenn er noch nicht ganz reif ist, dann besteht immer noch Gefahr, dass wenn er zu nass wird, dass er noch das Teil davon noch pfuhlen könnte. Mhm. Bei ganz reifem nicht mehr. Aber zum Sieben beispielsweise ist rum möglich, wenn er nass ist. Sie können also fast nicht sieben. Also ich würde ihn auf jeden Fall decken nachher.
Gut decken. Mhm. Jetzt, was man auch immer sieht, dass man Kürbis und Zugetti auf dem Kompost anpflanzt. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, was ist echt das geschickt? Weil die Kürbis und die Zugetti, die nehmen ja den Kompost bereits schon die wertvollen Sachen weg. Was tue ich dann schlussendlich noch auf mein Beet, wenn ich die Kürbis und die Zugetti abgeerntet habe?
Ja, also ich würde sagen, es gibt da bei den biodynamischen Anbauweise gibt es da schon ziemlich konkrete Empfehlungen, dass man das nicht machen sollte. Auf dem Kompostplatz, dort wird gesagt, man sollte die lichtlöslichen Nährstoffe, die die Pflanzenwurzeln aufnimmt, die sollte man im Kompost reinlassen für all die Bakterien, damit die mal den Kompost gut können umsetzen, dass das Priorität hat. Die sagen dann, man soll am Rand von der Miete Kürbis und Zugetti ansäen, weil es dort Sickerwasser hat, das die löslichen Nährstoffe wegträgt, und dort dürfen sie es nähen quasi. Aber das im Kompost sollte man sein lassen. Das ist eine mögliche Denkweise, das ist klar. Aber grundsätzlich würde ich sagen, man könnte also mal ein Zugetti auf eine Miete ansetzen, finde ich nicht schlecht.
Ja,
Die Wurzeln, die durchsetzen dann
die
noch den ganzen Kompost.
Die das ganze Ding, gibt ja Luft dazu und alles. Ich habe nur schon gesehen, dass zum Beispiel auf einjährigen grossen also Kompostmieten, dass dann der Betreffende zum Beispiel Kopfsalat angesetzt hat. Sind dort einen wunderbaren Kopfsalat angebracht. Dings ab und also einwandfrei, wirklich.
Ja, also man läuft vielleicht schon bei gewissen Pflanzen noch Gefahr, dass dann zu viel Nährstoff aufnehmen können.
Ja,
das könnte ich mir vorstellen.
Das ist also schon, ist schon ein Jahr gewesen, der Kompost. He? Ist soweit schon vergoren gewesen, kann man sagen. Und das ist also ein wunderbarer Salat, haben die darüber, muss sagen.
Ja, ich glaube, wir sind langsam am Ende von unserer Sendung. Wir haben jetzt gesehen, was alles auf dem eigenen Mist wachsen kann. Herr Huber, haben Sie noch irgendetwas, was Sie wollen, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, was wir vielleicht jetzt nicht angeschnitten haben?
Ja, ich würde noch gerne sagen, was jetzt das Gartenbauamt von der Stadt Zürich da in Zürich alles für Hilfen zur Verfügung stellt. Ich möchte da nochmal vorausgehend betonen, es ist Privatinitiative, die die Kompostplätze betreuen und wo wir versuchen zu fördern. Aber wir tun doch fördern. Und zwar machen wir für Gruppen, die neu entstanden sind und sagen wir schon mal ein bisschen strukturiert sind, einen Platz haben und die gerne würden ihre, in ihrer Umgebung die Leute informieren, dass sie so etwas möchten machen. Da, wenn die so eine Orientierungsveranstaltung organisieren, dann stellt das Gartenbauamt einen Referent gratis zur Verfügung für so einen Abend, der ein bisschen über das Kompostieren redet und auch über das Organisieren redet, wie man so eine Gruppe auf die Beine stellen kann. Weiter haben wir das Kompostberatungstelefon, das ich schon erwähnt habe, mit der Telefonnummer 492 99 77. Dann haben wir drei Siebe, Kompost-Siebe, die wir gratis ausleihen, diese Kompostgruppen in der Stadt. Sie müssen es noch holen in der Stadtgärtnerei. Sie können es bestellen, sie müssen es bestellen zuerst, also reservieren für sich, über die gleiche Nummer, Kompostberatungstelefon. Das ist ein Siebe, das so gross ist, dass es eigentlich in einem PW noch rein sollte. 77 mal einen Meter ist es, zusammenlegbar. Das wäre jetzt noch eine Dienstleistung. Weitere Dienstleistungen sind, dass wir Material, Dokumentationsmaterial verschicken. Und zwar haben wir durch den Modellversuch, der die Stadt gemacht hat, im letzten Jahr einen Erfahrungsbericht. Den kann man bei uns beziehen, kostet 6 Franken. Und einen Leitfaden für dezentrale Quartierkompostierung kann man beim Gartenbauamt bestellen, der kostet 4 Franken. Sie können den auch bei der Vereinigung für Gewässerschutz und Lufthygiene bestellen. Dort wird beschrieben, wie man organisatorisch vorgeht, wenn man so eine Gruppe auf die Beine stellen will. Und auch das technische Vorgehen beim Betreiben von so einem Kompostplatz. Eine ganz junge Dienstleistung, die wir jetzt haben, ist das Kompostblatt. Das ist so ein kleines Blättchen, ein A4-Seite hinten und vorne beschrieben, wo wir viermal im Jahr rausgeben. Und das ist so ein bisschen das Sprachrohr von diesen Kompostgruppen, die schon existieren. Ja. Also die können selber ihre Erfahrungen da reinschreiben, können uns aber auch sagen, was wir vielleicht reinschreiben sollten. Da tun wir einfach immer wieder ein bisschen wiederholen, die wichtigsten Sachen, was wir so auf was man achten sollte, dass ein Kompost nicht stinkt und so. Und dann laufen so die neuen Dienstleistungen, die das Gartenbauamt bietet in Bezug auf Kompost, verkünden da drin. Das kann man also auch bestellen, das kostet jetzt nichts. Automatisch geben wir das an alle ab, die bei uns einmal Material bestellt haben und selbstverständlich an die aktiven Gruppen. Weiter tun wir für die Sammelgitter, die ich schon vorhin gesagt habe, die sollten umfasst werden mit Jutestoff, und zwar als Sichtschutz. Das wird in Fachkreisen wird das ein bisschen belächelt, dass man einen Sichtschutz braucht, schliesslich macht man da etwas Gutes. Aber in der Stadt haben wir die Erfahrung gemacht, dass ein Sichtschutz enorm wirkt gegen den Geruch. Und zwar rein psychologisch. Wenn man das nicht sieht, was da drin ist, und wenn nicht jemand zwischen denen eine Schale rausgeht, dann wirkt das enorm gut. Und darum tun wir den Jutestoff auch vom Gartenbauamt abgeben. Das heisst, es ist so, dass es einfach sehr schwer aufzutreiben ist. Man könnte den Leuten nicht empfehlen, wo sie den holen sollen, weil ich weiss nicht, wo man den bekommt in der Stadt. Und darum tun wir den gerade selber abgeben. Also, wenn jemand für ein Sammelgitter so eine Jutterumfassung will, dann kann er sie bestellen. Eigentlich wäre es natürlich gedacht für die Kompostgruppen. Also nicht, dass jetzt jeder Schrebergärtner kommt und Material bestellt, sondern es muss schon so eine Gruppe sein, wo mindestens mehr als ein Haushalt entsorgt wird. Und nicht nur ein Garten. Das wäre soweit eigentlich alles, was ich noch sagen wollte.
Jetzt noch zurück zu unserem Angebot, dass man auf 69 0030 telefonieren kann. Wenn irgendjemandem nicht klar war im Laufe der Sendung, was wir da erzählt haben, zögern Sie nicht, rufen Sie an. Die beiden Herren sind noch momentan und würden die Fragen sehr gerne beantworten. In der Zwischenzeit machen wir noch mal ein bisschen Musik. Wir gehen zurück nach Italien. Musik.
prego tutti, o cittadini, di ascoltare noi contadini, che come bestie non si lavora, e mai di pace non abbiamo un'ora. Con la speranza di un buon raccolto, facciamo le spese, spendiamo molto, poi viene dal cielo una tempestata, che ci rovina l'intera annata. Ma i figli e alla moglie, quel poco grano che si raccoglie, si mette insieme per la battitura, ma quanta gente corre a gran premura. C'è un fraticello seduto al fresco, che vuole il grano per San Francesco, poi c'è la suora con la sacchetta, che viene qui per Santa Elisabetta. Cappuccino di San Gregorio lo vuol per l'anime del purgatorio, per mantenere l'uso del sistema, al contadino la racconta scema. Poi c'è il dottore col veterinario, il fabbro, il sarto, il calzolaio, la levatrice con il becchino, sono tutti addosso al contadino. E dopo tutte queste persone, la mezza parte vuole il padrone, e dalla fine della bella festa, al contadino cosa gli ci resta? Noi ingrassiamo i bei vitelli, e li vendiamo freschi e belli, gli altri mangiano le lombate, a noi rimane testa e patate. Il vino buono lo imbottigliamo, per pochi soldi poi lo vendiamo, per noi si prende un po' di vinaccia, si fa una botte di acqua e faccia. Dentro i nostri cascinali, noi si sta peggio dei maiali, e si lavora come dei buoni, e maltrattati siamo sempre noi. Maltrattati siamo sempre noi.
Wir warten noch auf einen mutigen Hörer. Das Telefon ist immer noch offen. 69 0030. Man kann immer noch anrufen in den nächsten 5 Minuten. Ja, grüezi, Herr Bachmann.
Es geht um Holzesche. Wie sieht das aus? Kann man die einfach die Rosenbeete einstreuen oder nicht? Sollen wir das machen oder nicht?
Wer wird die Frage beantworten, Herr Frank?
Das können Sie ruhig nehmen. Holzesche können Sie verwenden. Tun Sie es aber vielleicht aussieben, nicht dass die Dings, die Rückstände noch von Unverbranntem weg ist. Aber Holzessen ist sehr gut.
Ist gut, ja. Okay. Danke.
Ist Ihre Frage beantwortet?
Ja, sehr gut. Merci.
Wiederhören, Herr Bachmann.
Adieu.
Cascare la fa
cascare la fa.
Vor der Wiederholung der Quartiernachrichten komme ich zu meinem heutigen Rezept. Falls sich jemand unter Hörerinnen und Hörern auch für unser Rezept aus der letzten Sendung würde interessieren, ich habe Ihnen dort mal den Kohlrabi-Gratin mit Murchel vorgestellt, so kann man das Rezept und natürlich auch das heutige über unser Studiotelefon 69 0030, heute noch ungefähr während der nächsten halben Stunde, oder sonst über unsere Postadresse Radio Riesbach, Eidmattstrasse 57, 8030 Zürich bestellen. Man sollte natürlich ein adressiertes und frankiertes Rückantwort-Kuvert beilegen und dann einfach draufschreiben, welches Rezept Sie wettet. Unser heutiges Rezept ist das richtiges Winterabendessen. Es ist wieder sehr einfach, gut und günstig im Preis. Alles, worauf man achten muss, ist, dass man genug früh mit Kochen anfängt. Man braucht ein bisschen Zeit. Allerdings muss man diese Zeit nicht ausschließlich in der Küche verbringen, doch hören Sie am besten gerade zu, wie man das macht. Es geht um gefüllte, überbackene Herdöpfel. Was Sie dazu brauchen, für 4 Personen. 4 ziemlich grosse Herdöpfel. Und zwar habe ich da die Erfahrung gemacht, dass die Urgenta mit der roten Schale sich sehr gut eignet für das Gericht. Dann 4 Eier. 1 Esslöffel Mehl, 1 Esslöffel Butter, 3 Dezimilch, Milch, 50 Gramm Schinken, 50 Gramm geriebener Käse, vielleicht Gruyère Käse, weil der etwas würzig ist, Salz, Pfeffer, ein bisschen Tabasco, und Aluminiumfolie, zum das Ganze umwickeln. Und dann also ein Petit Suisse. Das ist so ein Frischkäse. Man kommt das in den Lebensmittelgeschäft über. Vorgeht tut man folgendermaßen: Die Herdöpfel, die tut man zuerst einmal gut waschen und bürsten. Mit einem spitzigen Messer ritzt man einen Deckel in den Herdöpfel ein, so dass der Deckel gerade wegkommt, also rundum wegnehmen. Dann tut man den Deckel wieder drauf und wickelt die einzelnen Herdöpfel in die Aluminiumfolie ein. Packt das ziemlich eng ein. Vorher hat man hier offen schon vorgewärmt. Und zwar auf mittlere Hitze. Jetzt tut man die Herdöpfel einfach aufs Blech legen und während etwa 70 Minuten im Ofen vorbacken. In diesen 70 Minuten, wie gesagt, kann man ohne weiteres einer anderen Arbeit nachgehen. Wenn die Zeit vorbei ist, kann man den Schinken grob hacken und mit Mehl, Butter und Milch eine Bechamel zubereiten. Ich glaube, es weiss jeder, wie das geht. Das ist gar nicht so schwierig. Man muss also nicht unbedingt die Beutel-Bechamel nehmen. Man kann die ruhig selber machen. Man nimmt einfach einen Esslöffel Butter, ein Esslöffel Mehl, tut das beides miteinander verrühren und wenn es so ein bisschen zusammenhebt, tut man die Milch nach und nach dazuschlagen, immer ein bisschen auf dem kleinen Feuer, immer wieder Milch dazugeben, bis man das Gefühl hat, jetzt ist die Konsistenz von dieser Soße so, wie man sie gerne hat. Dann kann man die würzen, die Bechamel, mit Salz und Pfeffer und dann nimmt man die Herdöpfel wieder aus dem Ofen raus, tut den Deckel auf die Seite und fängt an mit so einem Instrument, wo man zum Beispiel auch Träbelicht aushöhlt, sorgfältig die Herdöpfel auszuhöhlen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Man kann auch die Herdöpfel ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer und ein Ei in den Herdöpfel reinschlagen. Jetzt tut man den Schinken mit der Bechamel mischen und das Petit Suisse noch dazu. Und die ganze Masse kann man noch würzen mit ein bisschen Tabasco, aber vorsichtig, der ist meistens sehr scharf. Und die Soße über das Ei durch einfüllen in eine Gratinform, wo man vorher mit Butterflocken ein bisschen bestreut hat. Das Ganze mit Käse bestreuen und im Ofen noch etwa 15 bis 20 Minuten überbacken. Dazu ein Salat und fertig ist das Gericht. Wie gesagt, das Rezept und das vom letzten Mal können Sie bestellen bei Radio Riesbach, Postfach 8030 Zürich oder danach über Studiotelefon 69 0030. Übrigens, wie schon gesagt am Anfang von unserer Sendung, die vorläufig letzte Sendung zum Thema Gartenjahr dieses Jahr machen wir im Dezember. Ich werde dann noch ein bisschen über die dynamisch-biologische Bodenpflege erzählen, im Vergleich zur herkömmlichen Bodenbearbeitung. Ich möchte Ihnen aufzeigen, dass sich auch auf dem Gebiet allerlei Neues tut. Nach der Sendung vom Dezember machen wir dann mit dieser Sendereihe eine Pause bis im Frühling, bis ungefähr im März. Und dann wird es wieder höchste Zeit, um in den Garten zu gehen. Damit sind wir am Ende von unserer Sendung. Ich wiederhole jetzt für alle die später zugeschaltet haben, nochmal das Quartierjournal.
Wir präsentieren Ihnen jetzt das Riesbacher Quartierjournal, wie immer zusammengestellt vom Stefan Schmid.
Ich lese Ihnen das Bulletin vom Sonntag, am 9. November. Das Projekt von einem Thermalbad im Zürichhorn ist von der vorbereitenden Gemeinderatskommission in der vorgelegten Fassung nicht akzeptiert worden. Stimmenverhältnis innerhalb der Kommission soll 10-mal Nein gegen 4-mal Ja gewesen sein. Das Geschäft wird voraussichtlich Anfang Dezember von der gesamten Gemeinderat kommen und dann nochmal viel Gesprächsstoff liefern. In einem grossen Bericht ist gestern im Tagesanzeiger das Lärmproblem beleuchtet worden, das für verschiedene Quartierbewohner, die über dem Riesbachtunnel wohnen, zu unhaltbaren Zuständen geworden ist. Die nächtlichen Sanierungsarbeiten rauben den Schlaf. Die Reklamationen bei der SBB sind so gross gewesen, dass man eine Untersuchung eingeleitet und schließlich den weiteren Bau mit diesen Lärmemissionen eingestellt hat. Am nächsten Dienstag findet übrigens eine öffentliche Sitzung von der Interessengemeinschaft Lärm durch Tunnelbau Riesbach statt. Man trifft sich am 8. im Gemeinschaftszentrum Riesbach, um über weitere Massnahmen zu diskutieren. Im Orgelkonzertzyklus vom Neumünster gastiert heute Nachmittag der Mario Duella aus Italien in unserem Quartier. Er spielt Werk vom Rink, Liszt, Guillemin, Dupré und noch drei weitere Komponisten. Sein rundstündiges Konzert im Neumünster fängt heute Nachmittag um 5 Uhr an und ist bei freiem Eintritt zugänglich. Das Gastspiel von der Tanztruppen aus New York wird im Miller Studio in der neuen Mühle Tiefenbrunnen heute, morgen und am Dienstag fortgesetzt. Jeweils am Viertel ab 8 Uhr ist Vorstellung an der Seefeldstrasse 225. Seniorinnen und Senioren von unserem Sendegebiet sind morgen Nachmittag wieder vor eine Wahl gestellt. Am 2:30 können Sie einen Vortrag über gesunde Ernährung und gute Laune von der Elisabeth Lott hören, das an der Düfferstrasse 146, oder dann im Zentrum Klus der Filmautorin Margrit Keller zuhören. Die berichtet, wie der Film in Mexiko entstanden ist, den man am letzten Montag im Zentrum Klus gezeigt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören Kurzmeldungen im Riesbacher Quartierjournal, einem regelmässigen Nachrichtendienst von Ihrem Quartiersender. Am Montagabend findet im Kirchengemeindehaus Neumünster eine Orientierung und Diskussion über die neue Luftreinhalteverordnung statt, die der Bundesrat im März von diesem Jahr erlassen hat, also die Verordnung. Als Podiumsgäste wirken mit der Professor Dr. Wanner von der ETH Zürich, er ist Präsident von der Eidgenössischen Kommission für Lufthygiene, dann der Dr. Eckli, der Umweltbeauftragte vom Zürcher Stadtrat, der diplomierte Physiker Kropf von der Elektrowatt AG und der Dr. W. Spielmann, Zentralsekretär von der Schweizerischen Gesellschaft für Umweltschutz. Die Luftverschmutzung und die Luftreinhaltung soll also in dieser Aussprache von diesen Fachleuten ausgiebig behandelt werden. Die grosse Informationsveranstaltung wird von der Arbeitsgruppe Umwelt und Natur vom Quartierverein Riesbach durchgeführt. Morgen am 10. November, am 8. im Kirchengemeindehaus Neumünster. Und jetzt zum Sprechtheater Hottingen. Es zeigt noch zweimal «Sag ich's euch, geliebte Bäume», eine Produktion über den Baum in Wort, Bild und Musik. Die beiden Vorstellungen sind am Dienstag und Mittwoch jeweils um 8:30 im Keller 62 an der Rämistrasse 62. Der Eintritt kostet 9.90 Franken beziehungsweise 7.70 Franken für Legibesitzer und AHV-Bezüger. Unter einem fragenden Titel «Menschenrechte auf den Philippinen – berechtigte Hoffnungen» gibt der Pater Louis Hechanova von den Philippinen am Mittwoch seine Eindrücke und Ansichten ans Publikum weiter. Er tut das am 8. im Kirchengemeindehaus Balgrist an der Forchstrasse. Der Zürich Comedy Club hat am Mittwoch Premiere von seiner neuesten Theaterproduktion. Sie heisst «Educating Rita».